Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Loser, Hänger und Versager geistern durch die zeitgenössische Literatur. Was MeToo zum Scheitern dieser Mannsbilder beigetragen hat und ob womöglich ihre Verfasser sich da nur die Weste weiß schreiben wollen, darüber sprechen wir gleich. Welche Sachbücher ganz nah am Puls der Zeit sind und sich wirklich zu lesen lohnen, dazu geben wir jeden Monat eine Bestenliste heraus, gemeinsam mit dem ZDF und der Wochenzeitung Die Zeit. Einer der Juroren ist mein Kollege René Agiger aus der Literaturredaktion von Deutschlandfunk Kultur und er hat jetzt diese, September, ich wollte schon sagen Oktober, weil man schon an den Herbst denkt. Jetzt bei den Büchern muss man ja, denn im Oktober ist die Ernte, die Buchmesse in Frankfurt. Spiegelt sich das auch schon auf dieser Liste? Ist es eine Herbstliste?
Ja, unbedingt. Also zumindest in Berlin ist es so, dass draußen und kalendarisch natürlich sowieso noch Sommer ist. Aber tatsächlich beginnt dieser Tage der sogenannte Bücherherbst. Bücherherbst ist eigentlich, finde ich, so ein bisschen auch eine Kategorie aus dem Reiche des Marktes, des Buchmarktes. Der beginnt jetzt, wenn wir alle Leser, Käuferinnen und so weiter aus den Ferien wieder da sind und endet eigentlich erst zu Weihnachten, woran man schon erkennen kann, dass eigentlich das Ziel dieses Bücherherbstes so ein bisschen das Weihnachtsgeschäft ist. Und für die Sphäre, die jetzt nicht unbedingt was mit Kaufen zu tun hat, sondern wirklich mit Lesen, kann man sich vorstellen, dass professionelle Leserinnen und Leser, Kritikerinnen und Kritiker, das jetzt wahnsinnig viel lesen, um zu wissen, was im Herbst so passiert. Und diese neue Sachbuchliste, nachdem wir Pause gemacht haben im Sommer, ist jetzt tatsächlich für diese Sachbuchwelt das, oder für unsere Liste, das erste Mal nach dem Sommer, dass wieder was da ist. Und Stoff ist dort drauf, vor allem der ganz, ganz frisch ist. Und jetzt nicht so viele Sachen, die sehr alt sind, sondern ganz neue Bücher.
Das gucken wir uns jetzt mal an. Normalerweise haben Sachbücher ja oft Titel, wo man gleich weiß, um was es geht. Aber auf Platz 1 ist jetzt eins, wo man sich eher fragt, was ist das denn? Lütten Klein.
Es gibt Leute, die wissen sofort, was das ist, aber ich vermute nicht so viel. Das ist ein Stadtviertel in Rostock. Und zwar so ein ganz DDR-typisches Neubauviertel, wo Plattenbauten sind. Es gibt ein anderes Viertel in Rostock, das es zu einer traurigen Berühmtheit gebracht hat, nämlich Rostock-Lichtenhagen, auch so ein Plattenviertel. Und das kommt da so ganz am Rande oder jedenfalls auch vor in dem Buch. Der Untertitel, der klarer das Thema benennt, der lautet Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Und die Versuchsanordnung, die der Autor Steffen Mau hier macht, ist folgende. Steffen Mau ist dort aufgewachsen, in diesem Rostock-Lütten-Klein. Als die Mauer fiel vor 30 Jahren, war er um die 20 und gerade bei der Armee. Der ist 1968 geboren, dieser Herr Mau. Danach hat er studiert und dann wurde er Professor für Soziologie. Und als solcher kehrt er jetzt zurück in dieses Viertel, guckt sich das an, spricht mit unglaublich vielen Leuten, also führt so soziologisch professionalisierte Interviews und erzählt auch ein paar Anekdoten, sodass hier das Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, die sich so sehr unterscheidet, dann doch vom Westen in mehreren Perspektiven oder mehreren Dimensionen betrachtet wird, eher wissenschaftlich, soziologisch einerseits und andererseits eben auch autobiografisch und berichtend aus diesen Interviews. Ein sehr interessantes und originelles Buch, muss man auch sagen. Man kann vielleicht ein bisschen denken an die Versuchsanordnung eines Franzosen namens Didier Eribon, der auch mal zurückgekehrt ist in seine Herkunftsstadt Reims in dem Fall.
Auch überraschend ist Platz 2, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus von Adorno. Das ist ja ein Text, der schon alt ist, aber offenbar neu, als wäre er für die Gegenwart geschrieben.
Genau, also wir haben tatsächlich schon mal darüber berichtet hier im Programm, aber die Grundidee ist tatsächlich überraschend, dass ein Text, der 50 Jahre alt ist, der in die 68er-Zeit gehört, dass der heute noch mal so wirkt, als spreche er direkt zu uns. Über Rechtsradikalismus, damals die NPD in den Landtagen, heute die AfD im Bundestag. Und da liest man auf ganz knappem Raum, was Adorno zu diesem Thema zu sagen hat, sehr interessant.
Also ganz klar zwei politische Bücher, aber Nummer 3 scheint ein bisschen eher kulturgeschichtlich zu sein, eine Geschichte des Gehens.
Genau, Wanderlust, der eher kulinarische Titel und das finde ich tatsächlich eine faszinierende Idee, diese ganz alltägliche körperliche Bewegung des Gehens mit einem kulturgeschichtlichen Resonanzraum zu versehen und auch Reflexionsraum zu versehen. Die Autorin Rebecca Solnit liest sehr, sehr viele philosophische, aber auch ganz literarische Texte und so weiter und denkt nach über das Bergwandern, über das Demonstrieren, über das Flanieren, über alle möglichen Weisen, sich auf zwei Beinen fortzubewegen. Und das Interessante ist, dass all diese körperlichen Bewegungsarten eigentlich gekoppelt sind an Denkarten, Denkweisen, an einzelne Gedanken, an Seinsweisen. Und das ist tatsächlich sehr interessant, wenn man nicht nur, wenn man von einer Wandertour nach Hause kommt, zu lesen.
Und was ist Ihr persönliches Lieblingsbuch auf dieser Sachbuchbestenliste?
Als ich die Liste gestern in die Hand bekam, sah ich den Autor Kwame Anthony Appiah, Princeton-Philosoph, den ich sehr verehre, ganz toll finde. Und ich wusste gar nicht, dass auf Deutsch dieses Buch erscheint, das da jetzt annonciert ist. Das heißt Identitäten. Ich interessiere mich für das Thema Identitätspolitik selbst auch sehr und habe dieser Liste entnommen, dass das jetzt erscheint. Das hat mich freudig erschreckt und so. Und insofern ist es tatsächlich mein persönlicher Favorit, Herzensbuch, obwohl ich es noch gar nicht gelesen habe, aber ich kann Gift drauf nehmen, dass ich das bald tun werde, das zu lesen.
Renéa Giga stellte die Sachbuchbestenliste für September vor, die Sie nicht nur auf unserer Homepage finden, denn auch ZDF und die Zeit geben diese Liste heraus. Bei uns steht sie unter www.deutschlandfunkkultur.de. Ob und wie sich die Krise des Mannes auch in der Literatur zeigt, darüber wollen wir jetzt sprechen. Die literarischen Neuerscheinungen des Frühjahrs und Sommers lassen den Mann eher alt aussehen, beziehungsweise an sich, dem Leben und der Gesellschaft scheitern. Mein Kollege Dirk Furich hat einige dieser erbarmungswürdigen Protagonisten in der nicht nur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur sich näher angeschaut. Was sind denn das für Figuren? Sind das so richtige Loser, die Ihnen da begegnet sind?
Ja, Loser kommen ganz schön viel vor. Auffällig ist, es gibt einfach keine echten Helden mehr. Und in vielen Büchern der Saison wird erzählt von abgewrackten, hoffnungslosen Typen, die mit sich selbst vor allem, aber auch mit der modernen Welt und überhaupt mit den Frauen natürlich ohnehin nicht richtig klarkommen. Es gibt auch Generationenkonflikte, die nicht gelöst werden, jung gegen alt. Aber die Alten, die wehren sich von vornherein schon mal gar nicht, sondern nehmen das alles so hin. Schlaffheit, Antriebslosigkeit, Depression kann man konstatieren, wenn man sich so einige Bücher anschaut. Insgesamt also Endzeitstimmung bei den Romanhelden und das nicht nur in Deutschland.
Und was sind das so für Versager konkret?
Also mein Lieblingsversager oder Scheiterer, würde ich mal sagen, ist der nette Herr Stettler aus Alain-Claude Sulzers Roman Unhaltbare Zustände. Das ist ein Korrektor, absolut zuverlässiger, perfektionistischer Mensch. Man muss sagen, das Ganze spielt Ende der 60er Jahre, also nicht direkt in der Gegenwart. Damals waren die Formen auch noch etwas anders. Und er macht alles perfekt. Er ist nämlich Schaufensterdekorateur in dem führenden Kaufhaus einer Schweizer Kleinstadt, die jetzt nicht näher benannt wird, wo das genau sein soll. Ein bisschen spießige, bürgerliche Atmosphäre. Dann kommt plötzlich ein Junger daher und der wird von der Geschäftsleitung gepusht, weil der halt junge Ideen, neue Ideen hat, macht mehr Licht, verwendet echte Körper als Schaufensterpuppen. Und der arme Herr Stettler kommt damit halt gar nicht klar. Also er gräbt sich dann auch so ein in sein Versagen. Hinzu kommt, dass er auch in Liebesdingen wirklich ein Loser ist. Also er traut sich nicht, so eine angebetete Sängerin, die sich eigentlich von seinen tollen Liebesbriefen ergötzt zeigt, die dann wirklich anzusprechen. Also er ist wirklich jemand, der sich komplett zurückzieht, gar nicht mehr in die Welt passt. Und am Schluss stellt er sich selbst nackt als Schaufensterpuppe aus. Also so, er entblößt sich praktisch vor dem Publikum und das ist so der Höhepunkt seines Scheiterns.
Also auch so ein kauziger, lebensuntüchtiger Typ. Sind denn auch die anderen, die Sie da gefunden haben, nach diesem Strickmuster, oder variiert das?
Ja, das variiert natürlich. Also es gibt einen weiteren sehr tollen Roman, wie ich finde, und zwar von Norbert Strein, Als ich jung war. Dort ist ein Held, der in verschiedenen Altersstufen auftritt, einmal als Jugendlicher, später als so mit 30er oder 40er, der ist Sohn einer Gastronomiefamilie in Tirol, weiß aber selber überhaupt nicht, was er in seinem Leben anfangen soll. Er geht mal nach Amerika, wird da Skilehrer, aber macht das alles so halbherzig. Und im Laufe des Buches resoniert er eigentlich immer so über seine Vergangenheit, über sein Leben, das so ereignislos war bisher und aus dem er gar nicht irgendwie aufbricht. Also er findet nichts, was ihm Halt gibt. Hier spielt jetzt auch, Sie haben es am Anfang kurz erwähnt, auch so eine MeToo-Sache rein. Also vermutlich ist er missbraucht worden als Kind. Vielleicht hat er auch als Jugendlicher eine oder als junger Heranwachsender eine Jugendliche missbraucht, indem er ihr einen Kuss geraubt hat, hätte man früher gesagt. Das spielt hier alles so rein, aber er kann sich da gar nicht richtig, also es überschwemmt ihn alles. Er kommt nicht raus aus dieser Depression. Er ist so ein Jammerlappen mit Tiefgang, würde man sagen. Und dann gibt es den Hartmut Trössner aus Rückenwind von Burkhard Spinnen. Das ist eigentlich erstmal der klassische Held, aufstrebender Unternehmer, dem alles gelingt, bis plötzlich an einem Tag passiert ein Unfall, seine Frau ist weg, seine beruflich, familiär, finanziell, alles scheitert, alles ist weg. Und er steht dann da praktisch auch nackt. Bei ihm ist Scheitern allerdings fast schon so ein bisschen eine Chance, denn er rappelt sich wieder auf. Also da ist jetzt das Losertum vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber trotzdem sind so die Mechanismen ähnlich und man kann sie da auch erkennen.
Sie haben schon MeToo erwähnt. Glauben Sie, die Männer sind so ein bisschen in Büßerposition gegangen oder wollen sich da die Weste reinwaschen? Oder?
Ja, das weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Natürlich spielt MeToo immer wieder mal eine Rolle. Ich habe es gerade erwähnt, bei Norbert Gstrein ist ja da immer wieder die Rede davon, aber das kommt auch nur so zart und am Rande vor. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es so eine Büßerfunktion ist. Ich würde eher sagen, natürlich ist es sehr auffällig, dass es relativ viele solcher negativen Helden oder solcher Jammerlappenhelden oder Schwächlingshelden, wie immer man das nennen will, derzeit gibt. Aber andererseits ist natürlich der Held, der Ungebrochene, der Hero in der Literatur ja auch eher selten. Also wenn wir ganz weit zurückgehen zu Don Quixote de la Mancha, das ist ja eigentlich der Prototyp des scheiternden Helden, ja, der eben nicht so den starken Typen verkörpert. Und diese oft ja auch sehr komische Figur, humoristische Figur, die tritt im Moment sehr viel stärker in den Vordergrund. Und da mag man natürlich das gesellschaftliche Klima alles mit einbeziehen. Solche Romane sind sicherlich eher jetzt im Schwange oder in der Welt. Und die gesellschaftliche Thematik oder Diskussion findet natürlich auch Einklang in solche Bücher.
Und ja, nicht nur in der deutschsprachigen Literaturwelt. Das gibt es auch in anderen Sprachen, diesen Scheitererboom.
Ja, unbedingt. Also ich meine, wir müssen nur denken, das ist ja der Prototyp des scheiternden Männerschreibers Michel Houellebecq, der sein ganzes Leben eigentlich über diese Leute, diese Typen am Abgrund, die irgendwie aus dieser modernen Welt rausgefallen sind. Also Stichwort ist ja auch Angst vor der Moderne oder nicht klarkommen mit den Umbrüchen der Moderne. Und wenn wir den letzten Roman von Michel Houellebecq, Serotonin, betrachten, der Florent, der Protagonist dieses Buches, ist ja genau so ein Typ, der hat alles verloren, ist depressiv, muss Tabletten schlucken. Das Einzige, was ihm eigentlich bleibt, ist sein dickes Auto, sein SUV deutscher Bauart, mit dem er durch die französische Provinz knattert. Und ja, auch da sowohl schon von Umweltaktivisten als auch von Frauen bedrängt wird. Also da ist eigentlich der Typ Mann am Scheitern mit letztlich am besten gezeichnet.
Und gibt es denn da auch Frauen, die Ihnen begegnet sind bei Ihren Recherchen, die auch scheitern müssen?
Ja, es gibt auch Frauen, die scheitern. Da können wir auch in der französischen Literatur bleiben. Also es gibt von Maëlys de Kerangal ein Buch, das heißt Eine Welt in den Händen. Maëlys de Kerangal ist eine junge, relativ junge französische Autorin, die ziemlich erfolgreich geworden ist in den letzten Jahren. Und dieses neue Buch, was jetzt vor einiger Zeit auf Deutsch rausgekommen ist, dort treibt eine junge Frau eben ziellos durchs Leben. Sie will eigentlich Künstlerin werden, aber sie schafft es nicht. Also sie ist zu schwach, sie ist auch zu wenig ehrgeizig, sie macht nicht so richtig was dafür. Sie hat keine Energie und so wird sie einfach nur Dekorationsmalerin. Also das ist praktisch so eine Unterstufe des Künstlertums. So Ausstattung für Filme vor allem, also so grandiose, sehr beeindruckende Dinge für die Optik. Und darin richtet sie sich so ein bisschen ein. Mit den Männern hat sie natürlich auch kein Glück und so weiter. Also da kann man so ein bisschen diesen Geist des Scheiterns auch in der Frauenliteratur, aber auch bei den Frauen in Romanen so ab und an finden. Und wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz bei Frankreich bleiben, es ist ja so, dass noch ein weiterer Roman auch von diesem, und ich würde sagen, es ist fast der beste Roman in dieser Saison, der zu diesem Thema des scheiternden Typen erschienen ist. Das ist Nach ihnen ihre Kinder von Nicolas Mathieu, hat den Prix Goncourt bekommen, ist jetzt vor kurzem auch eben in Deutsch erschienen. Und da ist der Anthony, ein junger Mann, der überhaupt nicht weiß, wo er hingehen soll, der in der Schule so mittelmäßig ist, der sich rumtreibt in der Provinz. Es gibt ein paar von seinen Klassenkameraden, die wollen was werden. Die wollen aufsteigen, das heißt in Frankreich von Lothringen nach Paris gehen, um dort irgendwie zu studieren oder eine Karriere zu machen. Und er schafft es einfach nicht. Er bleibt in seinem Baumarktjob hängen, trennt sich auch nicht von, oder löst sich nicht von seinen Eltern, die ihn wirklich so auch ein bisschen runterziehen, sei es durch Gewalt, sei es auch durch Lethargie. Die hängen in ihrem kleinen Einfamilienhäuschen fest und schaffen eben auch nicht den Sprung aus ihrem festgefügten sozialen Elend, sich irgendwie nach vorne zu bewegen. Und dieser Anthony, würde ich sagen, verkörpert gemeinsam mit dem Franz aus Norbert Gstreins Buch, als ich jung war, verkörpert er so diesen Typus Mann, der eigentlich ein geborener Verlierer ist. Der schafft es mental nicht, psychisch nicht, sich aus diesem Scheitern zu befreien. Und das sind also zwei Protagonisten, die wirklich sehr, sehr stark stehen für diese Tendenz in der Gegenwartsliteratur.
Das Scheitern als großes Thema der Literatur und theoretische Begleitung gibt es auch dazu. Scheitern birgt ja bekanntlich auch Chancen. Dirk Furch, vielen Dank für diesen Überblick und die genannten Romantitel. Die finden Sie auch bei uns im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Lyrischer Tageskommentar.
Der Trost der Wölfin. Worin der Trost der Wölfin liegt, wenn sie auf ihrem morgendlichen Weg zurück ins Unterholz den eingeschlafenen Mann dort oben auf dem Hochsitz kurz betrachtet. Ein, zwei Minuten, bevor das erste Licht des Tages sich in den Tautropfen bricht. Ich weiß es nicht. Worin der Trost der Wölfin liegt, wenn er hat genießt, hat sich am Kopf gekratzt, herabsteigt und einen Augenblick am Fuß der Leiter steht, als suche er nach Orientierung auf dem Stoppelfeld und vor sich hinredet, als säße ihm ein Traum noch im Genick. Ich weiß es nicht. Kann sein, sie sieht etwas in ihm, das keiner seiner Jägerfreunde, das nicht einmal er selber sieht. Als gäbe es, jetzt ist die Sonne da, etwas wie einen raschen Schattenwechsel auf seinem Gesicht. Als wechsle auch er nun von der Nacht zum Tag. Er drückt nochmal den Oberkörper durch, er beugt die Knie, er schultert das Gewehr und stapft davon zu seinem SUV. Er kehrt in seine Welt zurück. Kann sein, er führt die größte Legehennenbatterie hier in der Gegend. Kann sein, es zieht ihn in die Politik. 5 Marktplätze heute in Sachsen oder Brandenburg. Danach ist er erledigt. Kann sein, mehrmals vergisst er, wem diese Hand gehört, die einem Kind ein Fähnchen überreicht. Kann sein, er möchte sich verkriechen, als die Kapelle, weil mein Schatz ein Jägermeister ist, anstimmt und ihm sein Referent den Ellbogen sanft in die Seite schiebt, da er bei Grün, Grün, Grün schon wieder nicht mitsingt. Kann sein, er pennt mit offenen Augen, wenn er seine Rede hält. Kann sein, er denkt dabei an eine Wölfin, die er niemals sehen wird.
Auf den Spuren der Wölfe war der Schriftsteller Marcel Beyer unterwegs und seinen lyrischen Tageskommentar können Sie wie alle anderen auch im Rahmen unseres Lyriksommers im Internet nachhören unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Am Wochenende wird in Sachsen und Brandenburg gewählt und wenn die Prognosen stimmen, dann wird die rechtsgerichtete AfD in beiden Ländern bei 20 bzw. 25% liegen. Dazu gilt es unbedingt, eine Haltung zu finden und dabei helfen kann vielleicht ein Buch, über das wir jetzt sprechen wollen. Maike Weißpflug setzt sich in ihrer gerade erschienenen Studie mit der Philosophin Hannah Arendt auseinander und der Kunst politisch zu denken. Thorsten Janschek hat das Buch gelesen. Wie nähert sich denn Maike Weißpflug der Philosophin Hannah Arendt in diesem Buch?
Also zunächst mal macht sie all das, was ein sehr gutes Sachbuch machen muss. Also sie spannt den Denkkosmos dieser Philosophin auf, zeichnet nach, wie der Traditionsbruch, der durch den Holocaust zustande gekommen ist, sich auch eben philosophisch zeigt, mit dem Traditionsbruch ist gemeint der Verlust aller moralischen, epistemischen, politischen Standards. Und daraus resultiert natürlich eine Denkhaltung, eine Tabula rasa, auf der man neu aufbauen kann. Und Hannah Arendt hat immer wieder den Ort zwischen den Positionen gesucht und hat das so eine Paria-Position genannt, also der Unberührbare von beiden Seiten, und hat versucht, daraus die Pluralität der politischen Welt zu denken. Das macht Maike Weißflug alles ganz prima. Nicht umsonst steht das Buch auf der Shortlist des Traktatuspreises vom Philosophicum Lech. Das wird nächsten Monat entschieden, 25.000 Euro schwer. Also das Buch steht zu Recht da, weil sie das sehr gut macht. Sie entfaltet genauso auch den erzählerischen Kosmos von Hannah Arendt, die sich ja immer auch in ihren politischen Schriften mit Schriftstellern auseinandergesetzt hat. Das Erzählen war ganz zentral. Melville, Brecht, Kafka sind so Figuren, die da eine Rolle gespielt haben. Aber was mich dann wirklich geflasht hat beim Lesen war, das haben Sie gerade schon in der Anmoderation gesagt, der Begriff der Haltung. Sie gruppiert nämlich dieses ganze politische Denken um den Begriff der Haltung und meint damit aber jetzt nicht diese plumpe politische Haltung, wir müssen was dagegen tun, sondern sie meint da schon eine Denkhaltung.
Und was macht diese Denkhaltung aus?
Naja, vielleicht fange ich mal mit einem Beispiel an, das Hannah Arendt wirklich auch selbst geliefert hat. Sie hat einen Aufsatz geschrieben über Vorgänge in den USA, Little Rock. Das war in den 50er Jahren, 54 hat der oberste Gerichtshof in den USA entschieden, die Rassentrennung an Schulen aufzuheben. Und 3 Jahre später sind in einer Kleinstadt Little Rock 9 Schüler mit Polizei eskortiert in die Schule eingeschleust worden, kann man sagen. Also ein Spießrutenlauf auf der Grundlage unverbrüchlicher Grundrechte. Und Hannah Arendt hat damals einen wirklich aufsehenerregenden Aufsatz geschrieben, wo sie gesagt hat, es sei eine falsche politische Aktion gewesen, weil man da etwas auf den Rücken der Schüler austrägt auf der einen Seite und die politische Realität, die immer noch von der Rassentrennung geprägt war, nicht zur Kenntnis genommen hat. Und da gibt es so einen Satz, der mich wahnsinnig berührt hat, von Hannah Arendt selbst. Sie schreibt: Sind wir heute an einen Punkt gelangt, wo man von Kindern verlangt, dass sie die Welt verändern oder verbessern sollen? Das heißt, sie hat gesagt, die Kinder wurden damals instrumentalisiert. Und man könnte diesen Satz nahtlos auf die Fridays for Future-Bewegung anwenden, weil man dann auch sagt, ja, müssen jetzt Kinder es richten, was die Erwachsenen nicht hinbekommen? Und das fand ich eine sehr kluge Beobachtung rückblickend. Und daraus resultiert eine Denkhaltung, die sagt, es geht eigentlich nicht darum, etwas zu bekämpfen und noch tiefer in die Schützengräben der eigenen Ideologie zu versacken, sondern es gilt eine gemeinsame Lebenswelt eigentlich wieder zurückzugewinnen, eine politische Handlungswelt, wo die verfeindeten Lager ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Welt haben. Der eine guckt ganz anders in die Welt als der andere. Und Hannah Arendts Bemühen war, diese Pluralität muss zusammengeführt werden in einem politischen Diskurs. Und ich finde das so zeitgemäß. Das passt eigentlich zu dieser Stimmung, die wir jetzt haben, wo Politik heißt, einfache Antworten. Nein, Politik ist ein hochkompliziertes Geschäft und es geht nicht um Wahrheit oder Falschheit, sondern es geht um das Rückgewinnen von Welt.
Und aber auch schwieriger anzuwenden, diese Haltung, wenn man sie fruchtbar für sich machen will, oder? Das ist ja doch irgendwie, ja, wie Sie es beschrieben haben, gewinnbringender, aber auch viel komplexer.
Ja, das ist sozusagen das, wo man denkt, wow, das könnte ein Gegenwartsprojekt sein, weil bei Hannah Arendt steht im Zentrum der Verstehensbegriff, also den anderen, die andere Sichtweise zu verstehen, aber nicht die Sichtweise als psychologisches Verstehen, also irgendwie rechtfertigen, ich verstehe das, was du sagst und damit akzeptiere ich das auch. Nein, gerade nicht, sondern die Sichtweise auf Welt, die Erfahrungswelt, die dahinter steckt. Und das ist natürlich jetzt gerade in Auseinandersetzungen mit den Rechten eine wahnsinnsvoraussetzungsreiche Angelegenheit. Denn wie soll man eigentlich diesen Blick verstehen lernen, er muss sich ja erstmal artikulieren können. Er braucht politische Räume, in denen es in gewisser Weise vorurteilslos dieser Blick entfaltet wird, um dann von dort aus zu einer gemeinsamen Sicht auf die Welt zu kommen. Und dieser Verstehensbegriff, der geht uns abhanden gerade. Ja? Also ich glaube, dass wir uns in Filterblasen und in politische Lager einsortieren und dieses gemeinsame Weltverstehen verschwindet. Und da ist dieses Buch ein total aufrüttelndes Buch. Und gerade diese Fassung, das um diesen Haltungsbegriff, der jetzt nicht diese plumpe politische Haltung meint, zu gruppieren, finde ich wahnsinnig, also augenöffnend für eigentlich die politische Gegenwart, die uns allerorten begegnet.
Und interessant, dass wir da scheinbar in solche philosophischen Klassiker so viel finden. Der Erfolg von Adornos Text erst in den letzten Wochen, jetzt Hannah Arendt, ist eigentlich ein Phänomen, oder?
Ja, das hängt meines Erachtens auch damit zusammen, dass abgesehen davon, dass Hannah Arendt sozusagen einen Flow hat, also es gibt so viele Bücher zu Hannah Arendt und bei Adorno ist es eben dieser unglaubliche Aufsatz, der auch relativ schwierig ist, aber beide Denker katapultieren einen aus diesem einfachen Lagerdenken so raus. Und deswegen ist das so faszinierend, sich mit denen auseinanderzusetzen, weil sowohl Adorno als auch Arendt ganz andere Probleme vor Augen hatten, aber ihre Denkhaltung und auch das, wie sie das begrifflich auf den Punkt bringen, also denken Sie nur an die Banalität des Bösen von Hannah Arendt, diesem Schlagwort auf Eichmann bezogen, wo es dann klar war, dass sie eine neue Sprachkapsel erfindet, die Wirklichkeit und Welt erschließt.
Thorsten Janczek über Maike Weißpflugs Buch Hannah Arendt, die kunstpolitisch zu denken, erschienen ist es bei Matthes und Seitz und es kostet 25 Euro. Wir lesen in dieser Sendung ja nicht nur Bücher, sondern auch Bilder und immer wieder auch Songs. Heute hat sich Florian Werner mit der amerikanischen Folk-Punk-Band Violent Femmes beschäftigt, die Anfang der 80er Jahre in Milwaukee, Wisconsin gegründet wurde. Nach dem erfolgreichen Debüt folgten aber erstmal Krisen, Umbesetzungen, Auflösungen und sogar Gerichtsprozesse zwischen den Bandmitgliedern, die sich dann aber doch immer wieder zusammengerauft haben. Vielleicht klingen sie auch deshalb auch auf ihrem gerade erschienenen mittlerweile 10. Album Hotel Last Resort noch genauso frisch, rotzig und postpubertär wie früher. Florian Werner hat die erste Single des Albums für uns gelesen.
Eine der ältesten Maschen im Popgeschäft. Das Textgewebe auftrennen, in seine Bestandteile zerlegen und die einzelnen Buchstaben skandieren. So umgarnt man seine Zuhörer. So zwingt man sie zur Konzentration auf den Text. Was singen die da? N-O-T-H-I-N. Nothing. Ich bin nichts. Auch die Aussage, man sei nichts, ein Niemand, eine Leerstelle, ist nicht ganz neu. Vor allem im larmoyanten britischen Indie-Rock der 90er gehörte eine solche Selbstausstreichung geradezu zum guten Ton. Man denke an den Song Talkshow Host von Radiohead, in dem sich das lyrische Ich als dermaßen nichtig erlebt, dass es verrückt zu werden droht. Oder an Without You, I'm Nothing von Placebo, wo das Gefühl der eigenen Nicht-Existenz aus der Abwesenheit eines geliebten Gegenübers resultiert. Anders als in diesen Litaneien wird das Nichtsein von den Violent Femmes freudig begrüßt. Alle wollen immer irgendetwas sein, beschwert sich der Sänger, Republikaner, Demokrat oder gar, pfui, Wirtschaftsliberaler. Aber ich bin frei von solchen Kategorisierungen. Ich bin ein stolzes Nichts. Are you a Republican or a Democrat? A liberal fascist full of crap? I'm nothing. I'm nothing. Somebody somewhere saying something, but everybody everywhere knows that I'm nothing. Eine Ode an die Politikverdrossenheit also, eine Absage an die parlamentarische Demokratie. Der Eindruck entsteht zunächst, wird dann aber, zum Glück, durch weitere Verneinungen widerlegt. Are you gay or are you straight? Do you believe in love or do you believe in hate? I'm not there. Sexuelle Orientierung, spirituelle Grundausrichtung, jegliche Eigenschaft wird, ohne Unterschied, genichtet und verneint. Und schließlich löst sich das Subjekt sogar gänzlich auf, wie eine Wolke. I'm nothing, I'm like a cloud. Die Selbstausstreichung wird hier zur ultimativen Geste der Befreiung. Denn wer von sich selbst behauptet, keine Eigenschaften zu haben, der macht sich nicht etwa klein oder unsichtbar. Im Gegenteil, er löst sich aus den vermaledeiten Zwängen der Identität. Er kann in jede erdenkliche Rolle schlüpfen. Ja, er erlangt womöglich sogar, um eine Formulierung des Philosophen Giorgio Agamben zu verwenden, den Zustand der Totipotenz. Anders gesagt, wer nichts ist, der kann eigentlich alles sein.
Florian Werner las I'm Nothing von den Violet Femmes.